Als ich überlegt habe, über was predigst du, welches Thema ist dran, habe ich mir überlegt, eigentlich geht es darum, dass wenn wir Christen sind, dass wir von unserem Glauben weitergeben. Das heißt, dass wir als Christen das, was in unserem Herzen ist, rauslassen. Ich habe als Predigttext Römer 10, 9 bis 17 ausgesucht. Und ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nichtjude ist, macht da keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber so, den Herrn anrufen kann nur der, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann aber nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben dem Evangelium geglaubt. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Wenn wir das, was in unserem Herzen ist, weitersagen wollen, dann setzt es voraus, dass unser Herz überfließt, einfach mit der Botschaft Jesu, mit der Liebe zu ihm. Das, was in unserem Herzen ist, soll rauskommen durch unseren Mund, sozusagen. Und man kann das auch nicht befehlen. Das muss von innen rauskommen und nicht von außen aufdiktiert werden. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht, so heißt es hier im Vers 10. Mit dem Herzen glauben. Dieser Glaube ist ein Glaube an die Auferstehung, weil es heißt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ein lebendiger Herr, ein lebendiger Jesus, an den wir glauben. Dieser Glaube ist immer ein Glaube an den auferstandenen Herrn Jesus. Der Glaube an Jesus, da geht es in erster Linie nicht darum, was bringt mir's oder wie fühle ich mich wohl, sondern immer um diesen auferstandenen Jesus, um die Person Jesu. Vers 13 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und in eurer Bibelübersetzung steht Herr wahrscheinlich fett gedruckt in Großbuchstaben. Herr, dieses Wort Herr, in der Lutherübersetzung ist das jedenfalls so, dass es groß geschrieben ist in Druckbuchstaben, Großbuchstaben, kommt eigentlich erst vor nach der Schöpfung, als die Menschen mit Gott sprechen. Das ist das Wort Jahwe oder Jahwe, was früher mit Jehova übersetzt wurde. Da geht es um diese Beziehung zum Schöpfer, zu dem, der unser Gegenüber sein möchte, der uns als Gegenüber geschaffen hat. Im Alten Testament ist es gebraucht für Gott und im Neuen Testament ist es gebraucht für Jesus Christus, die den Namen des Herrn anrufen. Das ist ein Synonym für die Christen gewesen. Den Namen Jesu anrufen. Die werden gerecht, heißt es hier, die werden vor Gott mit reiner Weste dastehen. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Schon vorher, im Vers 3, schreibt Paulus an die Römer, da schreibt er, denn da sie die Gottesgerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigenen aufzurichten trachteten, also es waren eigentlich die Juden, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also er zieht hier die Kurve und sagt hier, das ist eigentlich so, das haben sie nicht geschafft, aber die Gerechtigkeit ist nur in Christus vorhanden. Unsere Gerechtigkeit sozusagen. Auch wenn wir Christen werden, kann es sein, dass wir in diese Falle tappen, dass wir denken, wir müssen es schaffen. Wir müssen es aus eigener Kraft schaffen. Und dann strengen wir uns an. Und dann sind wir vielleicht hier und da in allen Kreisen drin und merken gar nicht, dass wir da in eine Falle tappen, in eine Leistungsfalle tappen. Es geht nicht um Leistung zu ihm gegenüber, sondern es geht um die Beziehung ihm zu ihm. Und ich sage das immer meinen Sportlern, mit denen ich in Kontakt bin, dass ich, dass sie dieselben Personen sind, ob die jetzt Fünfter werden oder Erster werden. Ich definiere sie nicht über ihre Leistung, sondern um die Beziehung zu ihnen. Ich bin gespannt. Ich werde am Dienstagmorgen mit einem Japaner sprechen, über Skype. Der ist im Rollstuhl-Rugby, die japanische Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft. Wenn ihr mal Interesse habt, könnt ihr gucken, wenn ihr Internetanschluss habt, Murderball ist das richtige Wort dafür. Olympischen Spiele in London, Japan gegen Frankreich und andere Spiele. Und dann seht ihr aber, um was es da geht. Aber wir sind im Kontakt, der ist noch nicht Christ und wir sprechen über verschiedene Dinge. Aber eins ist eben, mache ich ihm immer wieder klar, es geht nicht darum, auch wenn du jetzt nach Rio fährst, zu den Paralympics, ob du jetzt eine Goldmedaille holst oder Fünfter, Sechster wirst, spielt in unserer Beziehung keine Rolle. Und ich denke, das ist wichtig, immer wieder neu zu betonen, auch für uns Christen. Dass wir sagen, aus dieser Beziehung leben wir. Graham Daniels war Spieler in Cambridge, einer Erst- oder Zweitligamannschaft, nachher die sind abgestiegen. Und er erzählte seine erste Begegnung, die er da als junger Spieler hatte, hat ein Mädchen kennengelernt und dann hat gesagt, ach, wollen wir ein Date haben? Und hat dann hat sie zum Essen eingeladen und irgendwie hat das geschafft, beim Trinken sich zu verkleckern. Und dann hat er so einen Fleck drauf gehabt und den hat er dann immer zugehalten. Dann haben die beiden da den ganzen Abend und er immer so zugehalten. Dieses Mädel hat nie mehr was von ihm wissen wollen. Ihr ging es um die Beziehung zu ihm, ob der jetzt so einen Fleck hat oder nicht. Aber er wollte so dastehen und sagen, nur wenn ich so gut dastehe, dann hat sie mich lieb, dann gewinnt sie mich lieb. Das ist nicht der Fall gewesen. Bemühungen, sich selbst so darzustellen, die enden im Krampf. Jesus geht es darum, und so lese ich nochmal im Vers 8, dass wir eben diese Beziehung haben. Vers 8 habe ich jetzt aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Das heißt, es geht darum, dass wir das Wort Gottes nicht nur im Mund tragen, sondern eben auch in unserem Herzen, diese Beziehung zu ihm. Darauf kommt es an. Dann merken wir, wenn es im Herzen stimmt, dass wir den Mund nicht mehr halten können. Und dieser Mund, der Jesus Christus bekennt, das ist eigentlich das, was unser Christsein ausmacht, dass wir für ihn stehen. Ich weiß, dass es verschiedene Arten gibt, Jesus Christus zu bekennen. Ich habe euch erzählt, dass ich im Urlaub war. Ich war im Erzgebirge bei einem Mann, der war ausgewandert aus dem Westerwald ins Erzgebirge. Und der hat halt groß dran stehen an seinem Auto, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, Gott kennt das Leben und verschiedene. An seinem Haus, an seiner Bauernhof, ein großes Zeichen, Friedenshof, Jesus ist da und so. Es gibt verschiedene Art und Weisen, Jesus Christus zu bekennen. Auch ich trug vorher, dass Jesus lebt. Das war in den 70er, 80er Jahren sehr modern. Ich muss überlegen, wie wir in unserer Zeit Jesus Christus bekennen. Manche plakativ mit großen Schildern, andere auf ihre Weise. Und ich gestehe jedem zu, dass jeder seinen Weg findet, wie er Jesus Christus bekennt. So oder so, in seinem Umfeld oder wie immer. Jesus, denn jeder, der mit seinem Munde bekennt, dass Christus der Herr ist, das heißt, in seinem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Christus der Herr ist, der wird gerettet werden. Mit dem Munde bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das war eigentlich ein Kennzeichen der ersten Christen, dass beides gestimmt hat, das Tun und das Reden. Das gehört irgendwie zusammen. Weiß nicht, wenn ihr euch selbst prüft, was ist für euch einfacher, durch Taten zu bekennen oder mit dem Mund zu bekennen? Also auszusprechen, dass ihr Christen seid. Dem einen fällt vielleicht das eine schwerer und das andere leichter und umgekehrt. Aber es gehört eigentlich beides zusammen. Es gehört beides zusammen. Im Herzen glauben, Jesus Christus bekennen. Schon früh in der Gemeinde war es so, dass dieses Bekenntnis zu Jesus Christus eigentlich den Unterschied ausgemacht hat. Glaubst, bist du Christ? Und dann ja oder nein. Und ich hat mich beeindruckt, als wir in Japan eine neue Gemeinde gegründet haben, bin ich zuerst mal ins Museum und habe mir das Museum angeschaut, um die Geschichte des Ortes einfach anzuschauen. 50.000 Einwohner, so eine Geschichte von vielleicht 150 Jahren. Und da kam mir als erstes, als ich reinkam in dieses Museum, ein Fumie, ein Trampelbild in die Augen. Das war Maria, die ein Jesuskind auf der Hand hält. Und das war aus Eisen gemacht. Und dieses Trampelbild wurde dazu benutzt, um Christen rauszufinden. Und wenn jemand nicht Christ war, dann hat er dann auf diesem Bild rumgetrampelt, hat gesagt, ich bin kein Christ. Und die Leute, die das nicht getan hatten, die gesagt, ich trampel da nicht, ich verleugne Jesus Christus nicht, die sind von den Japanern mit dem Schwert einen Kopf kürzer gemacht worden. Ja, das ist Bekenntnis zu Jesus in manchen Ländern damals gewesen. Heute ist es nicht mehr so. Heute gibt es jedenfalls in Japan ist es keine lebensgefährliche Sache mehr, sich zu Jesus Christus zu stellen. Aber es bringt Nachteile mit sich, muss man einfach sagen. Wenn dann die ganze Belegschaft zusammen in den Tempel geht, um anzubeten, dem Shinto-Gott, und du sagst als Christ, da mache ich nicht mit, dann gibt es richtig Ärger vom Chef. Es kostet etwas, Christ sein. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, dass Christsein bei euch was kostet, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Ich persönlich denke, Christsein kostet immer etwas. Und sind wir bereit, den Preis zu zahlen, zu sagen, Jesus ist mein Herr. Schon früh wurde das als Glaubensbekenntnis, in Glaubensbekenntnisse gepackt. Man hat gesagt, Jesus als Herrn bekennen bedeutet doch auch, dass wir unseren Glauben bekennen, also was wir eigentlich glauben. So ist es bis heute üblich in allen japanischen Gemeinden, dass wir das Glaubensbekenntnis jeden Gottesdienst sagen. Es hat mich befremdet, als ich kam. Ich kann es nämlich nur einmal im Jahr oder so. Aber war für mich interessant, weil wenn neue Leute reinkommen, die keine Ahnung vom Christentum haben, und das sind 99% in Japan oder Japaner, dann wissen die, die Christen glauben an das. Und was in diesem Glaubensbekenntnis der inhaltsmäßig gesagt wird, das ist spitze, weil das ist die Bibel. Das ist unser biblischer Glaube. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Marie und alles, was dazu gehört. Ich denke aber, dass dieses, wenn wir das hier lesen, Jesus mit dem Munde bekennen, dass es nicht geeicht war auf ein Glaubensbekenntnis, das danach er übrigens auch erst entstanden ist, sondern es geht eigentlich darum, dass wir das Bekenntnis in der Beziehung zu Jesus haben. Wir haben eine Beziehung zu Jesus Christus. Und dieses Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, das ist eigentlich die Grundlage der Gemeinde. Warum sage ich das? Ich lese aus Matthäus 16, 13 bis 18. Da ist Folgendes passiert. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Aber auch dir sage ich, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten oder Höllenpforten werden sie nicht überwältigen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses Bekenntnis baue ich meine Gemeinde. Als evangelische Christen glauben wir nicht, dass es auf diese Person des Petrus baut, sondern auf dieses Bekenntnis des Petrus aufbaut. Petros, der Felsen, da auf dieses Bekenntnis baut seine Gemeinde auf und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Des Hades werden sie nicht überwinden, nicht besiegen können. Die Pforten der Hölle versuchen, die Gemeinde Jesu auszulöschen. Entweder direkt, wie durch brüllender Löwe, wie es mal genannt wird im Neuen Testament, oder hintenrum auszuhöhlen. Vielleicht die schlimmere Taktik, die der Feind wählt. Weil wenn was direkt angreift, ist es sichtbar und du weißt, um was es geht. Wenn was von hinten sich einschleicht, ist es sehr schwierig zu erkennen. Die Gemeinde Jesu soll in dieser Situation eine bekennende Gemeinde sein, sich zu Jesus Christus bekennen. Und wenn eine Gemeinde sich nicht mehr zu Jesus Christus bekennt, dann hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren. Bekenntnis zu Jesus ist das eigentliche Fundament. Eine Gemeinde kann nur so stark sein, wie ihre einzelnen Mitglieder Jesus Christus auch bekennen. Ein angepasster Untergrund, angepasstes Christsein, wo vielleicht Stolz da ist oder kraftloses Zeugnis, überhaupt nicht mehr gesprochen wird darüber, dass man Christsein auch sagt, dann wird diese Gemeinde zusammenfalten in sich selbst. Jesus sagt in Matthäus 10, 26 bis 33. Matthäus 10, 26 bis 33. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nicht verdeckt, was nicht aufgedeckt wird, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Was ins Ohr geflüstert hört, ruft es auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater? Bei euch aber selbst sind die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid viel wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnet, den werden auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Darum geht es, um dieses Bekenntnis zu Jesus. Ihn bekennen oder ihn verleugnen, das ist ja die Frage. Jetzt mal ganz ehrlich, wer hat nicht schon Jesus mal verleugnet in seinem Leben? Petrus hat es dreimal getan. Ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Und wurde trotzdem errettet. Er ging hin und weinte bitterlich. Und Jesus kommt und sagt dreimal, hast du mich lieb? Und dann gibt er ihm auf die Antwort, ja, du Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Also es geht um die Beziehung, nicht um die Leistung. Sagt er dann, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Da setzt er ihn ein und vertraut ihm das an, was ihm am wichtigsten ist. Vielleicht bedarf es oder braucht es unser Versagen oder zugeben, dass wir Versager sind, damit wir den Dienst für ihn in rechter Weise tun können. Leute, die immer nur siegen, die tun diesen Dienst wahrscheinlich aus ihrer eigenen Kraft. Sag ich mal so. Aber Leute, die sagen, ich bin eigentlich ein Versager, aber Jesus hat mir das anvertraut und deshalb tue ich es. Trotz des Versagens. Was ist passiert? Diese Liebe zu Jesu, die ist gewachsen. Ich denke, als Petrus von Jesus angesprochen wurde und gesagt hat, ja, du weißt, Herr, dass ich dich liebe, dass dieses Vertrauensverhältnis, dieses Liebesverhältnis zu ihm noch gewachsen ist. Und deshalb ist auch diese Zeit der Auferstehung bis zur Himmelfahrt war eine ganz wichtige Zeit für die Jünger. Dann haben sie sich erinnert, diese Versager sollen ausgesandt werden in die ganze Welt und das Wort Gottes, Evangelium, überall hinbringen. Boten, denen die Menschen, dass die Menschen von Jesus hören können. Da ist es wichtig, dass sie sich aussenden lassen. Ich erinnere mich noch an den, wie heißt jetzt, der Direktor, der neue Direktor des Krishona-Werks, nicht Direktor, der von Deutschland, von Krishona Deutschland, der Vorsitzende, wie heißt er? Bitte? Wieland Müller, genau. Ich erinnere mich noch, als er Jugendreferent war, für die Jugendarbeit zuständig war und dann so am Fragen war, wie ist es, soll ich dann nach Südafrika gehen? Der war vorher in Südafrika. Dann hat er gesagt, wenn du als Missionar nach Südafrika gehst, wenn du ausgesandt wirst, dann geh. Weil er hat sich gefragt, nach Südafrika, wahrscheinlich gibt es da mehr größere Gemeinden als bei uns, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, wenn jemand dich sendet, geh. Geh. Das gehört dazu. Gehen, sich senden lassen und dann die Botschaft weitergeben. Der Glaube kommt aus dem Gehörten. Das Wort Akoi bedeutet eigentlich das Gehörte. Verkündigung, sagt Luther, aber ich denke, das ist nicht die Verkündigung auf der Kanzel, das ist einfach das Weitersagen des Evangeliums. Der Glaube kommt aus dem Weitergesagten, aus dem Gehörten. Und das Gehörte aus dem Reden Christi. Also praktisch das, was der Wille Jesu ist. Und wenn beim Glaubenden, bei dem Zuhörenden Glauben entstehen soll, dann ist es das wichtig, dass wir das, was Jesus auch möchte, weitergeben. Dazu sind Boten notwendig, Gesandte notwendig, die sich senden lassen und sagen, in seinem Auftrag wollen wir gehen. Diese Boten sollen wir sein. Nicht nur einer, auch keinen Vollzeitler. Ja, das machen ja die Vollzeitler. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass jeder Einzelne, der Christ ist und Jesus Christus kennt, zu so einem Boten berufen ist. In seiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, da wo ihr seid. Denn Jesus möchte uns senden in diese Welt hinein. Wenn wir als Gemeinde zusammenstehen, dann können wir diesen Auftrag, diesen Sendungsauftrag Jesu ausnutzen. Grundlage dazu, also unsere Glaubensgewissheit, auch unser Bekenntnis zu ihm. Letztendlich müssen wir immer wieder zurück zu dem Jesus, hier bin ich, sende mich. Deshalb ist es wichtig, dass wir hingehen zu den Menschen, ihnen diese Botschaft bringen, was Jesus getan hat für sie und für mich, auch mein Bekenntnis in meinem Leben. Jesu Worte weitergeben, das lernen wir hier, das hat Paulus an die Römer geschrieben. Ich möchte zum Schluss beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr, wir lesen, dass der Glaube aus dem Weitergesagten, aus dem Gehörten entsteht. Wir wollen dich bitten, dass du auch uns gebrauchst, da wo du uns hingestellt hast, dass wir anderen von dir weitersagen können. Hilf uns dazu, das, was uns in unser Herz hineingelegt ist, auch mit dem Mund zu sagen. Hilf uns dazu, auch durch Tat, durch Wort und Tat, ein Bekenntnis, ein Hinweis auf dich zu sein. Schenke uns die Kraft, zu schweigen, wo es dran ist. Schenke uns die Kraft zu reden, wo es dran ist. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Amen.